Schon seit Mittwoch betrachte ich die Kreuzigung, mache mir Gedanken über das Kreuz Jesu, was er alles für uns getan hat, dieser Messias, der für die ganze Welt gekommen ist. Und jetzt ist es egal, wer ihn gekreuzigt hat. Ihr müsst euch die Predigt anhören von gestern. Wer hat Jesus gekreuzigt? Das sind weder die Juden, noch die Moslems, noch die Deutschen, noch die Amerikaner. Jesus hat den Auftrag vom Vater gehabt, geh hin und erlöse die Menschheit. Jesus hat den Auftrag vom Vater gehabt, denn er sagt, niemand nimmt das Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Also wer hat Jesus gekreuzigt? Es war Jesus selber, der sich dahin gab, damit er dich und mich erlöse. Halleluja. Und damit wir seinem Beispiel folgen können. Heute haben wir den Palmsonntag, so nennt man das im Kirchenjahr. Palmsonntag, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Hosianna! Aber dieselben Leute, die Hosianna rufen, die rufen nachher ein paar Stunden später, kreuzige ihn. Und Jesus sagt, ich werde zu euch nicht mehr kommen, es sei denn, dass ihr wieder Hosianna sagt, mich anbetet, mich lobt, mich preist, mich rühmt. Jesus kommt in unsere Mitte, wenn wir anfangen, ihn zu loben, zu preisen, ihn anzubeten, im Geist und in der Wahrheit, was es auch immer heißt. So, ich möchte euch ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste. Am Mittwoch werden wir um 16 Uhr einen Gottesdienst haben. Jesus gibt sich selbst hin. Als er verhaftet wurde im Garten Gethsemane, da kamen die Judenknechte und die Römerknechte und die wollen ihn verhaften mit Knüppeln und Speeren. Aber dann sagt Jesus, ich bin's, nehmt mich und lasst diese gehen. Du musst vorstellen, was die Erlösung ist. Da stehen die Leute an der Wand, die sollen alle abgeschossen werden. Und dann sagt Jesus, nehmt mich, erschießt mich und lasst die gehen. Und die Jünger rennen davon, so schnell wie sie können. Da ist der eine, wahrscheinlich Johannes, war das, oder wer auch immer, der rennt und verliert sogar sein Nachthemd. Er ließ das Kleid fallen und so weiter, weil die rannten um ihr Leben. Denn sie wussten, es geht's um das Ganze. Nehmt mich, sagt Jesus, und lass diese gehen. Er starb für dich, damit du gehen kannst. Er ist die Nummer 10, die einfach für dich in den Riss trat und sagt, geh nach Hause und grüße deine Lieben. Ich bin für dich gekommen. Also Jesus gibt sich hin. Am Karfreitag haben wir den Gottesdienst um 11 Uhr. Bitte merkt euch das vor, nicht, dass jemand um 10 kommt, da bin ich noch nicht da. Und um 11 Uhr, ja. Und abends haben wir keinen Gottesdienst. Normalerweise wäre Freitagabend der Gottesdienst. Und das Thema ist, Golgatha war kein Unfall. Und wir werden auch das Abendmahl hier feiern. Am Samstag haben wir dann Gottesdienst. Jesus, der Gekreuzigte, was habe ich von ihm? Ich frage mich immer wieder, was habe ich von Jesus? Vor 2000 Jahren ist das alles passiert. Und ich muss jetzt das übertragen. In meine Gedanken, meine Gefühle, mein Alltag, in mein ganzes Leben muss ich übertragen. Jesus, der Gekreuzigte. Was habe ich von Jesus, dem Gekreuzigten? Und dann Ostern, um 10 Uhr Gottesdienst. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Halleluja. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre die Predigt umsonst. Wäre das Gottesdienst umsonst. Wäre jeder Cent, den du gibst, vergeblich. Wäre alles umsonst. Aber Gott sei Dank, Gott hat ihn auferweckt. Er ist nicht von sich auferstanden, sondern Gott hat ihn auferweckt, weil er sein Leben in die Hände des Vaters legt, hat der Vater ihn auferweckt. Das ist ein Geheimnis, wie die Gottheit zusammenarbeitet. Und wir sehen also, die Gottheit besteht aus der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Herr Jesus lag im Grab und der Vater hat ihn auferweckt. Und er lebt bis heute. Man hat alles Mögliche unternommen, um ihn totzuschweigen und auszulöschen aus dem Gedächtnis des Volkes. Aber Jesus ist so populär wie irgendein anderer Mensch. Niemand ist populärer als er. Mal so und mal so, im Guten wie im Schlechten. Also die einen verfluchen ihn, aber die einen sind gesegnet, weil sie Jesus kennen. Und alle Knie werden sich eines Tages beugen und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Beim Sonntag, Jesu Einzug in Jerusalem, der Erlöser kommt, Reich Gottes bricht an. So, Jesus betritt die Bühne und das Thema heute ist, der Prozess Gottes beginnt. Prozess Gottes. Und es eigentlich begann ja schon irgendwo früher, aber hier jetzt öffentlich, aktuell, offiziell, politisch, religiös, dieser Prozess beginnt. Jesus ist nicht mehr der Wanderprediger, der irgendwo durch die Lande sich schleicht. Nein, er tritt jetzt auf die Bühne vor Pilatus, dem römischen Statthalter, wird hin und her geschoben zum Herodes. Keiner weiß genau, was soll ich mit Jesus tun. Jesus ist eine zwielichtige Person. Die Menschen wissen nicht, was sie mit Jesus anfangen können. Nur nebenbei. Gottes Prozess hat begonnen. Jetzt wird es offiziell und amtlich. Und ein Prozess muss amtlich sein. Also, da muss ein Richter sein, da müssen Autoritäten sein, die über ihn urteilen. Und alle müssen sich irgendwie entscheiden, für oder gegen Jesus. Alle Menschen müssen früher oder später sich entscheiden, für oder gegen Jesus. Und jeder muss die Farbe bekennen. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Das passiert alles jetzt in diesen Tagen der Karwoche. Und niemand verteidigt Jesus, das ist sehr traurig. Für mich ist es sehr traurig. Guck mal, Jesus hat so viele Menschen gedient, so viel Gutes getan, so viele Kranke geheilt, so viele Menschen gesegnet. Aber niemand stellt sich vor Jesus hin und sagt, tut dem nichts an. Niemand geht in den Riss, außer vielleicht Petrus ein bisschen, dass er sein Dolch zieht. Aber sonst, niemand setzt sich für Jesus ein. Er ist ausgeliefert, verlassen von seinen Freunden, verraten von seinen Mitarbeitern, von Judas ganz besonders. Er wird erniedrigt. Er lässt sich erniedrigen, lässt sich alles gefallen, widerspricht nicht. Und als dann die Magd den Petrus fragt, ja, du warst ja auch mit ihm. Dann sagt, diesen Menschen kenne ich nicht. Solch einen Menschen kenne ich nicht. Diesen Menschen bin ich noch nie begegnet. Diesen Menschen, der sich verachten lässt, der sich schlagen lässt, der sich anspucken lässt, der sich beschimpfen lässt, dem man alles Mögliche unterstellen kann und der nicht widerspricht, der schweigt, der nichts dagegen sagt. Dieser Mensch kenne ich, diesen Menschen kenne ich nicht. Und das ist wichtig hier, dass wir Jesus hier erkennen, er ist ein ganz anderer Mensch. Er ist der leidende Christus jetzt, der Sterbende. So hat Petrus also den Herrn Jesus sich nicht vorgestellt. Bisher kannte er nur den Wundermann, der Brot vermehrt, der Wasser in Wein verwandelt, der Tote auferweckt, aber so kenne ich Jesus nicht. Der Prozess. Und wir müssen auch uns manchmal auseinandersetzen, so kenne ich Jesus nicht. So kenne ich Jesus nicht. Die Verwerfung Jesu, er lässt sich alles gefallen. In der Bibel heißt es, wir sind mit Christus mitgekreuzigt. Durch die Taufe und durch das Abendmahl sind die zwei Sakramente, die Jesus eingesetzt hat, die Taufe und das Abendmahl. Und beides hat mit dem Tod Jesu zu tun. Wir sind mit Christus begraben und mit Christus auferstanden. Und wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann heißt es, tu das zu meinem Gedächtnis. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, vergossen für euch. Das Neue Testament wird jetzt hier besiegelt. Aber so kenne ich Jesus nicht, diesen leidenden Christus. Aber wir müssen auch den gleichen Weg gehen. Ich möchte Jesus und dich nebenan stellen. Wir müssen den gleichen Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Dir wird das Kreuz nicht erspart. Für Jesus wurde das Kreuz nicht erspart. Er schwitzt Wasser und Blut im Garten Gethsemane. Er ruft, Vater, 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 dreimal ruft er, wenn es dein Wille ist, verschone mich. Aber Gott hat keinen anderen Weg gehabt als Golgatha. Er erduldet alles, er trägt alles, ist der große Dulder. Und Golgatha ist der Tiefpunkt seines ganzen Menschseins. Also schlimmer konnte es nicht mehr kommen. Verhöhnt, verspottet, verlacht. All das, was dazugehört zu diesem Prozess. Es ist nicht nur, dass er ans Kreuz angenagelt wird. Das, was er vorher erlebt, ist noch viel schlimmer, als ans Kreuz genagelt zu werden. Stellt euch mal das vor. Der Sohn Gottes tritt die Kälte. Das Gericht über Jerusalem beginnt. Und in Jerusalem beginnt das Gericht. Und da versündigen sich alle möglichen Menschen. Gerade an Jesus. Wir haben die Tage geredet, wer sind die Akteure der Kreuzigung, wo hat das alles angefangen, jeder ist irgendwie schuldig geworden, selbst die, die so hingegeben sind dem Herrn Jesus. Und ich möchte einfach nur ganz schnell die Maria Magdalena erwähnen. Maria Magdalena hat Jesus gesalbt als den Gesalbten, diesen Christus, den Messias, der Gesalbte. Maria Magdalena hat sie gesalbt. Und weißt du, gerade bei der Salbung dort im Haus des Pharisäers ist es passiert, dann kommt der Teufel. Und er erfüllt Judas sein Herz. Also jemand tut eine gute Tat, denkt, er macht was Gutes. Und Maria hat was Gutes getan. Und dann kommt der Teufel und erfüllt Judas sein Herz. Und er geht hin und verrät den Herrn Jesus Christus. Also manchmal sind Christen, die so eine Lawine auslösen und die denken sich gar nichts dabei. Das Kreuz. Das Gericht beginnt, dieser Prozess Gottes. Eigentlich wurde sie eingeleitet durch die Maria Magdalena, denn Jesus sagt, was sie an mir getan hat, ist ein gutes Werk. Und überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von ihr berichtet. Und auch heute Morgen, am Sonntag, wird berichtet. Sie hat es eingeleitet, letztendlich. Jesus hat so viel für sie getan. Ja. Jeremia Kapitel 25, von Vers 27. Das Gericht beginnt und Gottes Schuld an der Kreuzigung Jesu. Er hat Jesus dahin gegeben. Und Jesus hat sich entschieden, die ganze Gottheit ist eins geworden. Wir erlösen die Menschen. Und so spricht der Herr hier, Zebaoth, der Gott Israels, trinkt, dass ihr trunken werdet und speit, dass ihr niederfällt und nicht aufstehen könnt vor dem Schwert, das ich unter euch schicken will. Und genauso benehmen sich die Juden bei der Verhöhnung Jesu, Verspottung, wer hat dich geschlagen, Weissage. Also Jesus wird so als Kaspar und Hampelmann benutzt, missbraucht, so gedemütigt. Das ist Jesus, dieser Prozess, Erniedrigung des Herrn. Und wenn sie den Becher von deiner Hand nicht nehmen und nicht trinken wollen, so spricht der Herr, so werde ich es zwingen, ihr müsst trinken. Also es blieb nicht anders. Die mussten das tun, was im Programm, im Plan Gottes, in der Regie Gottes festgelegt war für die Kreuzigung. Ist ein Prozess. Da wird ein Programm abgezogen. Wir müssen verstehen, da kann niemand dagegen was machen. Er ist gezwungen, das zu tun, was er tun muss. Der Pilatus muss das tun, was er tun muss. Judas muss das tun, was er tun muss. Es ist so schrecklich. Denn Jesus sagt über den Judas, Ärgernisse müssen kommen. Doch weh. Durch wen die Ärgernisse kommen? Petrus muss ihn verleugnen, damit er auch was aus der ganzen Geschichte lernt. Also sind irgendwo alle mit irgendwie beteiligt. Es wird von Gott alles serviert. Ihr müsst trinken, sagt der Herr. Und da muss jeder Akteur das tun, was seine Rolle zugedacht wurde. Auch wenn es nur ganz schnell nebenbei war, da muss der Simon von Kyrene kommen und Jesus das Kreuz tragen. Ein Stück weit, weil Jesus das Kreuz selber nicht mehr tragen konnte. Und das ist der Sohn Gottes. Bitte stellt euch das vor. Der Allmächtige, der bricht zusammen, weil er das Kreuz nicht mehr tragen kann. Und da muss ein Sklave, ein Knecht, der Simon von Kyrene, ein Mohr wahrscheinlich, der muss das Kreuz tragen. So, und wir erleben die ganze Ausgeburt der Hölle, was alles passiert. Und jeder muss seinen Part tun. Sogar der Gockel. Der Gockel muss dreimal krähen, und damit Petrus weiß, also, wie spät es ist. Es ist die Stunde des Teufels, des Widersachers. Denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, heißt es hier weiter, ich fange mit dem Unheil an und ihr sollt ungestraft bleiben, fragt der Herr, nein, ihr sollt nicht ungestraft bleiben, denn ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden wohnen, spricht der Herr, und das Gericht kommt. Also der Prozess Gottes. Es geht jetzt Gott oder Satan, Gott oder Sünde, Gott oder Gnade, oder Gericht oder Gnade. Die Stadt bekommt die gerechte Strafe, 70 nach Christus, wird zerstört, plattgewalzt. Den Juden wird verboten, nachher von Hadrian die Stadt zu betreten. Und du sollst ihnen alle diese Worte weissagen, Jeremia. Sag, der Herr wird brüllen aus der Höhe und seine Donner hören lassen in seiner heiligen Wohnung, also in Jerusalem. Der Vorhang zerriss und ein Wind wehte durch die Hallen des Tempels. Weh, weh, weh. So beschreibt Josephus wenigstens. Er wird brüllen über seine Fluren hin, wie einer, der die Kälte tritt. Und er wird seinen Ruf erschallen lassen. Und alle Bewohner der Erde werden diesen Schall hören. Und bis Ende der Erde wird es dieser Schall hindringen. Erlösung beginnt mit Gericht. Also wenn wir erlöst werden möchten, müssen wir mit Gericht rechnen. Erlöse uns vom Übel. Das heißt also, wenn du dieses Vaterunser-Gebet sprichst, erlöse uns vom Bösen, musst du damit rechnen, es wird Gericht geben. Eine Katastrophe, ein Zusammenbruch oder sonst irgendetwas. Jesus kam uns zu erlösen, aber jetzt beginnt das Gericht zuerst mal. Und dann erst der Segen. Dann erst das Gute. Jesus kam, um es zu erlösen, seine Mission zu erfüllen, seine Sendung oder seinen Auftrag, wie wir das auch immer sehen möchten. Und er betritt jetzt die Bühne in Jerusalem. Und die Hohen, die Geistlichen, die loben Jesus nicht. Aber die Unmündigen, die nichts verstehen, die keine Ahnung haben, die nicht lesen und schreiben können von mir aus. Die Kinder, die sagen, Hosianna, gelobt sei der da kommt. Im Namen des Herrn. Weißt du, die einfachen, schlichten Leute, die wissen, was die Wahrheit ist. Und die Gebildeten, die sind zu stolz, das zu erkennen. Der Prozess beginnt, dass sich die Geister scheiden. Und die Geister scheiden sich nicht an der Bildung. Weißt du, man kann so gebildet sein und doch saudumm. Aber diese waren einfache Leute, die unmündigen. Und Jesus sagt dann, der Herr hat oder Gott hat aus dem Mund der Unmündigen sein Lob zubereitet. Jesus kommt nach Jerusalem. Und weißt du, warum er kommt? Um gekreuzigt zu werden. Das musst du vorstellen. Er geht bewusst in die Gaskammer. Er geht ganz bewusst auf den elektrischen Stuhl. Er geht ganz bewusst und er will gekreuzigt werden. Er will nicht anders sterben. Habe ich versucht, diese Woche einfach darzulegen. Jesus wollte nicht im Garten Gethsemane unter einem schönen Olivenbaum sterben und begraben werden. Nein, er wollte am Kreuz verflucht werden, dahingegeben werden. Das war sein Wille. In Hebräer 10, Vers 5 heißt es, siehe, ich komme zu erfüllen deinen Willen, Gott. Ich komme zu erfüllen deinen Willen. Bist du auch hierher gekommen? Jetzt eine andere Frage. Um Gottes Willen zu erfüllen. Weißt du überhaupt, was es ist? Dein Wille geschehe. Ich komme, um deinen Willen zu erfüllen. Jesus kam, um die Menschheit zu erlösen und Gott zu verherrlichen. Die zwei großen Aufgaben, was er tat, Menschen zu erlösen und Gott zu verherrlichen. Und das war alles geplant. Matthäus 26, Vers 2. Ihr wisst, dass in zwei Tagen Passa ist, sagt er. Und des Menschensohn wird überantwortet werden und gekreuzigt werden. Das hat er schon angekündigt. Da hat er noch im Garten Gethsemane gar nicht gebetet. Also er wusste alles, das war alles festgelegt, festgeschrieben. Das Drehbuch stand fest von Ewigkeit her. Und jetzt führt Gott die Regie. Und Gott schreibt das Drehbuch, hat es geschrieben. Oder die Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da heißt es, und schon da versammeln sich die hohen Priester gleich anschließend, ich muss gekreuzigt werden, und da versammeln sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes im Palast des hohen Priesters, des Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Also Jesus sagt, ich muss gekreuzigt werden, und jetzt beraten sie schon, wie stellen wir das an? Die sind noch ratlos. Und der Teufel sorgt dafür, dass dieser Judas, bei dem er auch jetzt im Herzen sitzt, dass der ein bisschen nachhilft. Und das ist auch schon im Drehbuch Gottes. Einer von euch wird mich verraten. Einer von euch ist ein Teufel, hat Jesus schon gesagt. Einer von euch. Jesus selbst legt die Agenda hier fest, den Ablauf der Dinge. Und er weiß schon den Ausgang. Wie wird es ausgehen? Lukas Kapitel 24, Vers 7. Des Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder. Das hat er angekündigt. Der muss überantwortet werden und gekreuzigt werden. Am dritten Tag wird er auferstehen. Und deshalb war für ihn das Sterben kein so schreckliches Sterben. Er wusste, was kommt als nächstes. Am dritten Tage werde ich auferstehen. Und das war ein großes Problem nachher für die Juden. Die haben vorher alles gar nicht geglaubt. Aber dann, als er gestorben ist und die Sonne sich verdunkelte und die Erde bebte, haben sie gemeint, vielleicht hat er doch recht gehabt. Und er hat gesagt, ich werde am dritten Tag auferstehen. In Apostelgeschichte 2, Vers 38, da predigt Petrus in der großen Pfingstpredigt, so wisse nun, das ganze Haus Israel sei gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Diesen Christus, den ihr gekreuzigt habt, den ihr erniedrigt habt, den ihr zur Schnecke gemacht habt, den ihr ja zertreten habt, den hat er zum Herrn und Christus, den Messias gemacht. Mit der Kreuzigung ist Jesus Messias geworden. Herr geworden, der Erlöser der Welt. Mit der Kreuzigung war der Prozess, die Sache Jesu noch lange nicht zu Ende, aber da ist er geworden, zum Herrn und Christus wurde er gemacht. Das dauert immer noch an, die Herrschaft Christi, bis der Letzte sich beugt und demütigt vor dem Herrn und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bis der Letzte die große Offenbarung bekommt, so lange dauert dieser Prozess Gottes noch. Also wir sind noch nicht fertig mit Golgatha. Und Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. Nach der Heilung des Lahmen, ein paar Wochen, Tage später vielleicht, Monate später, steht Petrus vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte Kapitel 4. So sei euch nun und dem ganzen Haus Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten aufgeweckt und durch den steht dieser hier gesund vor euch. Also Gott bestätigt sich durch Zeichen. Und Wunder. Und dieser Prozess geht weiter. Das Salz wirkt, das Licht wirkt in der Dunkelheit. Das Kreuz ruft Menschen aus der Dunkelheit und Finsternis heraus. Und immer wieder, jedes Mal, wenn sich einer bekehrt und Jesus Christus annimmt, ist wieder ein Prozess im Gang. Da passiert wieder etwas. Da wird eine Lawine ausgelöst. Das Kreuz Jesu, das ist das Wunder. Eigentlich ist es das Zeichen des Menschensohnes und ihr werdet sehen, das Zeichen des Menschensohnes. Konstantin, kannst denken von ihm, wie du willst, dieser römische Kaiser, der Christ wurde und das Christentum zur Staatsreligion machte, er ist nur aufgewacht. Die standen in einer Schlacht kurz vor der Niederlage, es gab keine Hoffnung und er wusste nicht weiter. Und dann hat er einen Traum und da sieht er das Kreuz. Unter diesem Zeichen siegst du. Unter diesem Zeichen siegst du. Unter diesem Zeichen siegst du. Das ist das Zeichen des Menschensohnes. Wenn du nach Rom fährst, im Kolosseum, da wirst du ein riesengroßes Kreuz finden. Und dann steht unten, gesiegt hast du, o Galiläa, über die römische Macht, über das römische Imperium. Der Sieg Jesu ist viel größer als nur ein bisschen über die Sünde, über ein paar Teufel, über ein paar böse Menschen oder ein paar böse Buben, ein bisschen Pöbelvolk. Nein, gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus hat gesiegt über Atheismus, Gottlosigkeit, Götzendienst. Und diesen Jesus hat er von den Toten aufweckt. Johannes Kapitel 19, Vers 30, da ruft Jesus aus am Kreuz, es ist vollbracht. Und was ist da vollbracht? Alles, was der Vater ihm aufgetragen hat. Ich kam, um den Willen Gottes zu tun. Und jetzt ist es vollbracht, es ist fertig. Seine Arbeit ist getan. Du musst nicht mehr für deine Sünden sterben. Du musst für deine Krankheiten nicht mehr leiden. Du hast noch im Körper diese Krankheiten. Aber diese Krankheiten wirst du nicht mehr in die Ewigkeit mitnehmen. Die wirst du hier lassen. Bei der Auferstehung. Seine Arbeit ist getan. Seine irdische Sendung ist erfüllt. Es ist alles bezahlt. Gott stellt keine Forderungen mehr an dir. Toll, finde ich. Es ist vollbracht. Dieser Prozess. Ich versuche es immer wieder aufzurollen und einfach hineinzubringen, um was es wirklich geht. Gott stellt keine Forderungen mehr. Es reicht. Eigentlich, jetzt ist Freispruch für dich angesagt und für mich. Geh nach Hause und sündige hinfort nicht mehr. Das passiert auch, als Jesus diese Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und der Einzige, der ohne Sünde war, war Jesus. Und er sagt, und auch ich verdamme dich nicht. Er konnte nur sagen, weil er wusste, auf Golgatha wird der Preis bezahlt. Er starb für unsere Sünde. So, es ist alles bezahlt, die Wünsche Gottes sind erfüllt und jetzt sind wir dran, du und ich, die Erlösung anzunehmen, sich taufen zu lassen, sich mit Christus begraben lassen und wieder auferstehen. Also das Dringendste, was ein Christ machen muss, das Erste ist, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und das heißt, ich identifiziere mich mit Christus, mit seinem Leiden, mit seinem Sterben. Und jedes Mal beim Abendmahl, da verkündigst du wieder ganz neu den Tod Christi. Ich glaube, dass sein Leben für mich gebrochen wurde und dass sein Blut für mich geflossen ist. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23. Wir predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. In Kapitel 2, 1. Korinther, Vers 2. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Christus den Gekreuzigten. Der Gekreuzigte ist der Schlüssel der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte. Der Prozess Gottes geht weiter. In 1. Korinther 2, Vers 8. Die keiner von den Herrschaften dieser Welt erkannt haben, oder Herrscher dieser Welt erkannt haben, und wenn sie erkannt hätten, hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht gekreuzigt. Die waren alle mit Blindheit geschlagen. Die waren verstockt. Und Christus konnte nur einer erkennen, dem die Augen geöffnet wurden. Petrus zum Beispiel. Deshalb ist auch noch für Jesus mal eingetreten. Ich, wenn alle sterben und alle dich verlassen, ich bin bereit für dich auch zu sterben. Er hatte die Offenbarung gehabt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Alle anderen hatten das nicht. Und trotzdem, ich kenne diesen Menschen nicht. Zeugen aufgerufen. Im Zeugenstand. Verstehst du? Und Petrus war im Zeugenstand. Er hat erkannt, aber in dem Moment, als er dort stand, in der Masse, im Hof des Pilatus, im Hof des Kaiphas, da war der Heilige Geist noch nicht da. Und ohne den Heiligen Geist können wir nicht seine Zeugen sein. Dann sagen wir, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wovon du redest. Aber nachher, als er den Heiligen Geist hatte, ein paar Stunden später, steht er auf, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Du musst vorstellen, wie der predigt. Ohne den Heiligen Geist können wir Jesus nicht bezeugen, nicht bekennen. Der Prozess geht weiter. Dieser Gottesprozess. Petrus voll Heiligen Geistes. Wir sind nicht betrunken, wie er sagt. Nein, wir sind voll Heiligen Geistes. Jesus musste sterben, weil es von Gott so festgelegt war. Und die haben es nicht erkannt. Sie sind mit Blindheit geschlagen worden. Und dann sagt Jesus, es ist vollbracht und jetzt beginnt eine neue Lawine. Wir werden am Karfreitag darüber hören, Golgatha war kein Unfall, keine Katastrophe, es war Gott gewollt. Und viele Dinge, die in deinem Leben passieren, die so aussehen wie Golgatha, wo du gekreuzigt wirst, auseinandergenommen wirst, festgemacht wirst, kannst nichts dagegen tun. Am Kreuz bist du machtlos. Das ist kein Unfall. Gott ist mit dir. Und Gott ist mit uns, wenn wir dunkle, tiefe, schreckliche, grausige Wege gehen müssen. Es ist vollbracht. Und wenn das mal passiert ist, kann nichts mehr rückgängig gemacht werden. Weil das vollbracht ist, wenn du da durch bist, das ist alles geschehen, da kann der Teufel nichts mehr dagegen sagen, ich bin mit Christus begraben. Für mich war es nach der Taufe so hilfreich zu wissen, dass ich getauft worden bin, wann ich getauft wurde, wo ich getauft wurde, ich war voll dabei. Und ich wusste, und wenn der Teufel mich angefochten hat und angegriffen hat, dann konnte ich immer sagen, ich bin mit Christus gestorben, mich gibt's nicht mehr. Musste jemand anders suchen. Das dich verirrt hier. Du hast verwechselt. Mich gibt es nicht mehr. Ich bin gestorben. Und tatsächlich, die Bibel sagt, und haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid. Du hängst am Kreuz. Von dir kann niemand mehr was fordern. Gott hat seinen Beitrag geleistet und du sollst nur das Heil empfangen. Ich bin mit Christus gestorben. Mich gibt's nicht mehr. Wenn du das begriffen hast, ich bin mit Christus gestorben, mich gibt's nicht mehr, dann wirst du ganz anders leben. Dann wirst du vor den Teufeln keinen Respekt haben, vor der Sünde keinen Respekt haben, vor Gottlosen keinen Respekt haben. Du bist tot. Was will man mit einem Toten anfangen? Man kann den nur höchstens entsorgen. Ja, was willst du mit dem machen? Jesus hat alles vollbracht, was ihm sein Vater aufgetragen hatte. Das Wohlgefallen Gottes ruhte auf ihn. Er hat sich erniedrigt, erfüllte das Gesetz, ist für unsere Sünden gestorben. Lass dich taufen und dann bist du mit Christus mitbegraben. Das ist deine Beerdigung, die Taufe. Ganz arg wichtig. Du musst dabei sein, beim vollen Verstand und vollem Bewusstsein bei der Beerdigung. Deiner Beerdigung, geistigen Beerdigung. So, Jesus nahm seine Jünger an. Er kam jetzt mal zu diesem Prozess, in dem wir manchmal drinstecken, Gottes Prozess. Wir müssen den Menschen annehmen, wie Gott sie gibt, wie Gott sie uns in den Weg stellt. Er hat gebetet, Vater, gib mir den Petrus, gib mir den Andreas, gib mir den Johannes, gib mir den und den. Und dann hat der Herr auch noch gesagt, du, ich gebe dir auch den Judas, Judas Iskariot, den musst du auch annehmen. Du musst auch die Leute annehmen. Und das ist dieser Prozess Gottes. Da passiert so viel an Jesus. Bevor Jesus so viel für uns tut, passiert so viel an Jesus. Er wird erniedrigt als Sohn Gottes, die Göttlichkeit. Nimmt den Judas und er wusste, einer von euch wird mich verraten und er wusste wahrscheinlich auch wer. Der die mit mir zusammen in die Schüssel taucht, der ist, der mit mir, also ist aus der gleichen Schüssel, der ist. Und Jesus wusste von Anfang an, und ich muss den tragen. Du musst auch, Bruder, Schwester, deine Judasse oder Judasinnen tragen. Die sind da. Die sind von Gott dir zugefügt. Nicht nur der heilige Petrus und der liebe Johannes. Nein, Judas. Er wusste ganz genau, dass es ein Kind des Teufels war. Und Jesus erfüllt ganz den Willen Gottes, indem er geduldig ist, gelassen ist, getrost ist. Weißt du, seit seiner Taufe leidet Jesus an der Menschheit. Und seit deiner Taufe wirst du auch an der Menschheit leiden. Das ist dieser Prozess Gottes. Das begann eigentlich mit der Taufe. Das ist mein geliebter Sohn. Und dann leidet er an der Menschheit. Die Leute widersprechen ihm. Da sitzen doch die Kritiker mit den Notizzetteln und schreiben fleißig mit und stellen listige Fragen, wollen ihn irgendwo reinlegen, dass er sich verbabbelt. 3 Jahre lang dauert dieser Prozess. Also es ist kein kurzer Prozess, es ist ein langjähriger Prozess, auf lange Zeit angelegt. Dann kommen die Dämonen, die noch unterwegs noch brüllen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, das einfache Volk, da kommen ein paar Ausländer noch vorbei. Also er muss alle tragen. Er muss auch die Ausländer erdulden. Das ist manchmal schwierig. Verstehst du ihre Sprache nicht? sind ganz anders wie du. Jesus erfüllt den Willen Gottes. Und das hat er geschafft. Das hat er geschafft, Gott und Mensch zu versöhnen, beide zusammenzubringen, sich mit Gott zu versöhnen und Gott zuzustimmen, mit Gott übereinstimmen. Er versöhnte. Gott, Mensch, versöhnte. Und unser großer Auftrag ist hier in diesem Leben, auf dieser Erde, irgendwie das auf einen Nenner zu bringen, die Dinge des Lebens. Die Dinge des Lebens auf einen Nenner zu bringen. Lasst mich weiter fortfahren. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Das ist, was jetzt nach Kreuz, Gott nach dem Kreuz passiert, wie es weitergeht. Er hat die Welt versöhnt mit sich selber. Jetzt bist du dran, deine Welt zu versöhnen. Verstehe? Denk nicht so fromm. Das hat Gott gemacht, ist alles vorbei, ich muss nichts mehr machen. Nein, jetzt nach der Kreuzigung, nach Golgatha, nach Pfingsten bist du gefordert. Jetzt musst du anfangen, den Leuten ihre Sünden nicht mehr zuzurechnen. Ihre Dummheiten, ihre Fehler, ihre Mängel. Und das Wort der Versöhnung. Wie heißt es im Vater unser? Vergib und es wird dir vergeben. Das Wort der Versöhnung. Jesus stellt sich ganz bewusst auf die Seite der Leidenden, bringt das alles auf einen Nenner. In Jesus wurde Gott das Gegenteil. In Jesus wurde Gott das Gegenteil. Und jetzt heißt dieser Prozess, das muss ich muss hier mein Ostern, mein Karfreitag, mein Palmsonntag erleben, meine Karwoche durchmachen. Ich muss in diesem Prozess mit drin sein. Ich bin mit Christus ja gekreuzigt. Oder nicht? Also wir glauben zumindestens. Oder wollen das wahrhaben, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Und jetzt muss ich das Gleiche durchmachen, was er durchgemacht hat. Und manchmal sogar noch ein bisschen mehr, als was er durchgemacht hat. Paulus sagt, ich muss noch hinzutun und noch ein bisschen die Leiden Christi vollenden. Das ist nicht alles gemacht worden. Jesus ist nicht nach Rom gegangen als Gefangener. Jesus hat nicht dreimal Schiffbruch erlitten. Jesus ist nicht wilden Tieren vorgeworfen worden. Er war bei wilden Tieren, aber er ist nicht vorgeworfen worden. Das hat Paulus alles durchgemacht. Ich muss auch noch etwas dazu tun und mir nicht so leicht und einfach machen, mit Christus gekreuzigt werden. Dieser Prozess, bist du mit? Ein Angeklagter. Du bist mit auf der Anklagebank. Nicht nur Jesus. Und das, was ihm passiert, passiert uns. In Jesus wurde Gott also Gegenteil. Der Reiche wurde arm. Der Gesunde wurde krank. Der Starke wurde schwach. Das alles passiert, dieser Gegenteil. Die Gegensätze, diese Paradoxe. Der Große wurde klein. Und wenn du Jesus ähnlich werden willst, musst du diesen gleichen Gang, den gleichen Weg gehen. Der Geachtete wurde verachtet, der Heilige wurde Sünder. Golgatha war kein Unfall, Leute. Das war von Gott gewollt. Und das ist der Wille Gottes für dein Leben, deine Heiligung. Ich kann diesen Prozess, was auf Golgatha in Jerusalem damals in dieser Karwoche passierte, kann ich unter dem Stichwort Heiligung beschreiben. Und zwar die Heiligung für Jesus. Dein Name werde geheiligt. Er wird angeklagt als Gotteslästerer. Das ist seine Anklage da beim Hohen Rat. Er hat Gott gelästert. Er hat sich Gott gleich gemacht. Aber das war das Erste, was Jesus im Vater unser lehrte. Eigentlich Jesus erlebt das Vater unser Stück für Stück. Bis zu der Auferstehung und der Himmelfahrt. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das ist das Schönste natürlich. Alle möchten dabei sein. Aber geheiligt werde dein Name. Und weißt du, das Schlimmste war, Jesus war Gott. Jesus war Gottes Sohn. Jesus war ein Heiliger, ein Reiner, ein Vollkommener. Und dem unterstellt man, er hat Gott gelästert. Christen, wir müssen auch mit Unterstellungen leben. Dass man uns etwas in die Schuhe schiebt, was wir gar nicht gesagt haben. Was wir gar nicht getan haben. Was die Leute so verdrehen. Wir müssen also mit Verdrehungen lernen zu leben. Wir müssen mit Christus mitgekreuzigt werden. Das ist ein Prozess. Du bist auf der Anklagebank, du kommst nicht raus. Und er rettet uns von diesen ganzen Dingen. Er hat uns erlöst und gesagt, komm, halt dich, lass die Toten ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Durch die Menschwerdung und durch die Kreuzigung Jesu setzt Gott ein Zeichen der Demut. Nimm das alles auf dich, lass es geschehen, widerspreche nicht und er tat seinen Mund nicht auf. Steht das einmal in der Bibel, er hat nicht wieder gescholten. Weißt du, wir, so du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn und am Schluss haben keine mehr Zähne. Aber hier Vergebung, Demut, Stille. Das Urproblem des Universums ist Stolz. Der Aufstand des Luzifers gegen Gott gegenüber. Ich bin besser. Ich bin besser. Er war der Schönste, der Lichtengel. Und das ist das Problem, warum jetzt Jesus so tief runter muss in die Grube. Hier zeigt sich, dass Gott sich auch erniedrigen kann. Und Geschwister, es zeigt sich, kann sich ein Christ auch erniedrigen? Wir möchten gerne groß rauskommen. So richtig in Glanzpapier und vergoldet mit einer Krone. Hier zeigt sich, in Jesus zeigt sich, Gott kann sich erniedrigen. Der kann im Stall zur Welt kommen. Das ist kein Problem für ihn. Er kann sich von Menschen beleidigen lassen. Kann sich von Menschen anspucken lassen. Das ist dieser Prozess, in dem Jesus steht und in dem du und ich tagtäglich stehen, ob wir wollen oder nicht, wenn wir Christen sind. Wir müssen aus diesem Becher trinken. Er lässt sich kränken. 39 Schläge, sein Rücken ist durch Furcht. Lässt sich verspotten. Ja, wenn du Messias bist, wenn du Prophet bist, sag, wer dich geschlagen hat. Deine Ämter. Wenn du ein Prophet bist, er lässt sich ans Kreuz hängen, der hätte vom Kreuz jederzeit noch runtersteigen können. Wenn du Gottes Sohn bist, steig runter, beweise uns. Aber Jesus hat nichts bewiesen. Weißt du, wir stehen in dieser selben Situation, in diesem Prozess, Gottes Prozess. Jeder Gläubige, beweise, wenn du Christ bist. Ja, warum bist du krank? Warum bist du arm? Warum musst du Schluck auf? Verstehst du, warum das alles? Verstehst du? Und du kannst nichts dagegen tun. Das ist da. Und wir müssen hier durch. Er bleibt hängen. Er bleibt hängen am Kreuz. Gott zeigt, wie weit er sich selbst erniedrigen kann, der Sohn Gottes. Einfach oben bleiben und immer noch tiefer sinken, noch immer verachteter werden. An ihm war keine Schönheit. Lies mal die Geschichte von der Kreuzigung. Ist Jahrhunderte vorher schon vorausgesagt. Jesaja 53. Lies mal, keine Schönheit, man hat seine Haare ausgerauft, man hat ihn geschlagen. Sag, wer bist du? Du siehst, wie weit er sich mit seiner Schöpfung identifiziert. Der Dreck, Abschaum, Ekel. Und wir wandten uns hin, wir konnten nicht ansehen. Weißt du, als dieser Film Passion lief, viele konnten manche Szene nicht ansehen und es musste sogar ausgeschnitten werden, weil es nicht gar nicht gezeigt werden konnte, was wirklich, wie es wirklich war. Und es ist bei weitem nicht das gewesen, was Jesus durchgemacht hat. Aber man musste bestimmte Szenen ausschneiden, weil wir zu sentimental sind, unsere Gefühle werden verletzt. Aber Jesus hing nackt am Kreuz. Seine Blöße war alles sichtbar und Leute spotteten dort. In Jesus begegnet Gott der leidenden Welt. Durch die Menschwerdung Jesu wird Satan der Lüge überführt. Es gibt noch Menschen, die sich demütigen können. Und schau meinen Sohn Jesus an, der sich gedemütigt, obwohl er es nicht nötig hätte, dir eine Gefälligkeit zu machen. Er hat sich gedemütigt in diesem Prozess. Er wurde einer von den Menschen, nahm Knechtsgestalt an, lebte wie ein Sklave. Gott kam als Mensch in der Person Jesu zu uns herab. Und das hat etwas mit dem Fall des Menschen zu tun und der Bannung Satans, dass der Satan endlich sein Maul verstopft bekommt, dass er nichts mehr sagen kann, nicht mehr aufrufen kann. Gott kann nicht nur der starke, mächtige Gott sein. Gott kann ganz klein und ganz ohnmächtig sein, ganz schwach. Er kann verletzlich sein, kann entehrt und verachtet sein. Kann sehr hoch sein, kann aber ganz niedrig sein. Das kann er kann beides. Bei Gott ist nichts unmöglich. Nicht nur Zeichen und Wunder, sondern gerade diese Dinge, diesen Prozess, bei Gott ist alles möglich, ihm ist alles zuzutrauen. Und überall ist er derselbe. Christen, hier sind wir gefordert, überall dieselben sein, wenn es uns gut geht, Halleluja. Und wenn es uns miserabel und schlecht geht, Lob und Dank, Halleluja. Die Welt würde sagen, die sind verrückt. Aber wir sind versetzt an himmlische Orte. Wir schauen nicht mehr auf das, was hier unten ist, sondern wir sehen auf das, was Gott schon bereits für uns vorbereitet hat. Wir wissen, am dritten Tag werde ich auferstehen. Wir wissen. So, Jesus wurde freiwillig Mensch. Niemand zwang ihn, niemand nötigte ihn dazu. Er kam freiwillig auf die Erde, um hier zu sterben. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10, darin besteht die Liebe Gottes, nicht, dass wir Gott geliebt haben und so weiter, sondern er hat uns zuerst geliebt und gesandt seinen Sohn Jesus Christus zur Versöhnung für unsere Sünden. Und da, wir waren noch Sünder, wir waren noch gar nicht geboren. Unsere Eltern gab es noch gar nicht. Und da sandte Gott in seiner Liebe seinen Sohn. Du siehst also die vorlaufende Gnade Gottes. Jesus kam aus Liebe zu dieser Welt. Und dieser Prozess, was stattfindet dort in Jerusalem, was alles so sich dort bewegt, geschieht alles aus Liebe zu dir und mir, zu den Menschen, grundsätzlich. Niemand hat ihn überredet. Es war sein freier Entschluss, ich gehe. Und so, die Leute haben sogar geraten, Jesus, geh nicht hin. Die wollen dich umbringen. Aber er sagte nein und er richtet schnurstracks sein Gesicht nach Jerusalem. Er hätte gar nicht auf diese Erde kommen müssen. Keiner hat ihn gezwungen. Aber nein, er tut es aus Liebe. Aus Liebe hat er dich und mich ausgesehen und er will dich haben. Du bist was Besonderes vor Gott. Stell dir mal das vor. Für uns hat er den Preis bezahlt. Die Milliarden Menschen, die geboren worden sind, für die hat er alles gegeben. Gott sandte seinen Sohn. Gott hat Jesus auferweckt. Gott hat Jesus in den Himmel genommen. Und Gott sandte seinen Geist. Das sind die Taten Gottes. Und die Sendung Jesu war eine gewaltige Demonstration seiner Liebe, seiner Allmacht. Und ich kann meinen Sohn hergeben. Ich kann, so wie der Abraham, den Isaak opfern. Ich kann, so wie der Abraham Gott gegenüber die Liebe gezeigt hat mit seinem Isaak, so zeigt Gott mit Jesus seine Liebe zu uns. Im umgekehrten Sinn. Ich kann meinen Sohn opfern. Und stell dir mal vor, Abraham hat seine ganze Hoffnung, seine ganze Zukunft, sein Erbe geopfert. Aus Liebe zu Gott. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst. Und genauso in diesem Prozess. Die Menschen müssen zugeben, der Teufel muss zugeben, die unsichtbare Welt muss zugeben. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du die Menschen mehr liebst als Gold und Silber und Planeten und Galaxien und alle Throne und Herrlichkeiten. Du liebst die Menschen mehr. Nun erfahre ich die Wahrheit. Die ganze Welt erfährt jetzt in diesem Prozess. Mit der Sendung Jesu zeigte Gott, ich bin für meine Schöpfung, für meine Menschen, die ich gemacht habe, für mein Ebenbild. Und das lasse ich mir nicht nehmen und nicht zerstören, was der Teufel alles will. Und ich habe das Heft immer noch in der Hand. Die Menschwerdung Jesu, die Kreuzigung ist ein ganz klares Bekenntnis zu dir und mir. Er ist treu und er stand zu uns, auch wenn es so schwer und so hart war. Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Jesus, wie hast du das ausgehalten? Und ertragen all die Schmerzen, die man dir zugefügt hat diesem reinen Heiligen. Am Kreuz gibt Jesus alles auf, sogar seine Mutter. Seine Familie, seine Verwandten. Betet für seine Feinde. Das ist das Wort der Versöhnung. Weißt du, du kannst netten Menschen vergeben, aber deinen Feinden, die deine Hände durchbohrt haben, deine Seite durchbohrt haben, deine Füße durchbohrt haben, zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, durch dieses Gebet Jesu ist jeder Peiniger, Henker, Mörder erlöst. Der wusste nicht, was er tat. Der hohe Priester, der Pilatus, der Herodes. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Prozess. Dieser Vergleich, was jetzt passiert bei diesem Prozess, bei diesem Gericht. Weißt du, wir müssen dieses Gericht sehen, wie Gericht jetzt in Jerusalem. Das ist ja alles offiziell. Und dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, betet Jesus am Kreuz. Und weißt du, das war das, was den römischen Hauptmann fasziniert hat, dass Gott so prompt auf das Wort Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er war weg. Dann sagt er, das war wirklich Gottes Sohn. Denn Gott hat so prompt sein Gebet erhört. Jesus starb für alle Menschen. Und bitte jetzt nicht erschrecken, was ich sage. Jesus starb auch für die Selbstmörder, denn er starb fast wie ein Selbstmörder. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Ja, er starb freiwillig. Sogar, dass der Selbstmörder erlöst werden kann durch die Gnade Gottes. Niemand soll sich das Leben deswegen nehmen. Aber, also, dass wir gleich die Selbstmörder in die Hölle verdammen wie die Katholiken. Nein. Aus welchem, manche Menschen nehmen sich das Leben, mussten sich vielleicht das Leben nehmen, ich denke nur den Konzentrationslagern und an vielen anderen Orten. Aus Verzweiflung. Aus Unwissenheit. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus starb auch für diese Menschen, damit alle gerettet werden, die an ihn glauben und ewiges Leben haben. Jesus zieht das Programm Gottes durch, da wird nichts geändert, nichts gestrichen, nichts korrigiert, nichts ergänzt. Das, was auf der Agenda Gottes steht, Matthäus 27, Vers 9, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der spricht: Sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für einen Sklaven, und sie haben für mich diesen Preis bezahlt. Jesus hat einen Sklavenpreis bezahlt, und das wurde aber jetzt durch den Propheten Jeremia Jahrhunderte vorher vorausgesagt, dass die 30 Silberlinge mal auf den Tisch geblättert werden. Matthäus 26, Vers 56. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Und da verließen ihn alle Jünger und flohen. Weißt du, du kannst den Leuten predigen, erzählen, was du willst. Jesus hat ihnen genau gesagt, was kommt. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Was in diesem Prozess alles so aufgerollt wird, wie das alles ablaufen wird. Als sie das hörten, sagten, nein, da wollen wir nichts zu tun haben. Diesen Menschen kenne ich nicht. Petrus. Da verließen ihn alle Jünger, denn die wollten alles tun. Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Gelobt sei der Herr. Hosianna. Aber als er sagte, was alles so kommt nacheinander. Weißt du, das Schlimme dabei ist, wenn Menschen Christen werden, denen wird nicht am Anfang die Wahrheit erzählt. Die Wahrheit müsste gesagt werden, wenn jemand sich bekehrt, nach vorne kommt, bitte spricht das Gebet des Sünders. Und nach dem Gebet des Sünders müsste den Menschen gesagt werden, durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Das wäre die Wahrheit. Und dann können sie sich darauf gefasst machen, ob sie jetzt noch weitermachen wollen oder nicht. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Jetzt willst du noch dabei bleiben? Die flohen alle, die liefen alle weg vom Herrn Jesus. Auch die 12. Gottes Prozess ist eine Prozedur. Gott führt hier Regie. Bei vielen spielt keine Rolle mehr, ob sie daran mitmachen oder nicht. Gott übernimmt es. Plötzlich sind sie mit in einer Zwangslage. Wenn Gott arbeitet, bist du in einer Zwangslage, kannst dich drehen, so viel du willst. Du wirst immer auf Gott stoßen. Du kannst nicht weglaufen. Und sie müssen das tun, was für seinen Sohn bestimmt ist. Sie müssen das tun, was für seinen Sohn bestimmt ist. Da kannst du eine andere Meinung suchen, eine andere Lösung suchen. Kannst du Kompromisse versuchen zu finden. Du wirst keine Kompromisse finden. Ich denke nur an Pilatus, das war der offizielle Richter. Wir sprechen ja im Glaubensbekenntnis. Da sind zwei Leute, die im Glaubensbekenntnis erwähnt werden, apostolischen Glaubensbekenntnis, geboren unter der Jungfrau Maria und dann gelitten unter Pontius Pilatus. Zwei Leute. Und der Pontius Pilatus muss das tun, was für seine Rolle zugedacht ist. Gelitten unter Pontius Pilatus. Da kommt seine Frau morgens ganz erschrocken. Mann, heute Nacht habe ich einen schrecklichen Traum gehabt. Hab mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Die Frau sieht im Traum, der Geist zeigt es ihr. Habt nichts zu schaffen mit diesem Mann. Und der will versuchen, sich auszuwinden. Er versucht irgendwie, irgendeinen Kompromiss zu machen, den Barabbas freizugeben. Und dann versucht er, Jesus nochmal zu untersuchen. Was hat er wirklich getan? Und ich finde keine Schuld an ihm. Aber der muss verdammen. Und dann kommen dann nachher die hohen Priester und sagen, hör mal, wenn du das nicht tust, was wir von dir fordern, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Er wird erpresst. Und manchmal wirst du auch in dieser Prozedur um Jesus regelrecht erpresst. Kannst dich drehen, wie du willst. Dann heißt es also, du wirst der Christ sein. Und du weißt ganz genau, du bist gewarnt worden durch prophetische Stimmen. Hab mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Alle sind irgendwo Marionetten in dem ganzen Prozess. Alle sind Marionetten. Das wird alles gespielt. Wie ein Theater ist es für mich. Weltentheater. Die Juden werden erpresst. Pilatus wird erpresst. Da wird Jesus wird zum Herodes geschoben. Der wollte schon immer gerne mal den Jesus hören, hat so viel von ihm gehört. Aber er merkt, ich bin nicht zuständig für die ganze Geschichte. Und Jesus sagt ihm weder Mu noch mehr. Sagt kein Wort, aus bestimmten Gründen. Weil sein Vater die Stimme Gottes getötet hat, Johannes den Täufer. Da hat Jesus nichts mehr zu sagen. Die haben ihm gar nicht geantwortet. Deshalb konnte Herodes mit Jesus gar nichts mehr anfangen. So, und aber alle müssen sich irgendwie auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht. Und jetzt gelitten unter Pontius Pilatus, so steht es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Das haben die Apostel damals gebetet und ganz bewusst. Das ist kein Zufall, dass es so drin, dass sie das so aufgenommen haben im 1., 2. Jahrhundert. Und das ist amtlich, offiziell. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist ein Stichtag, als der Pontius Pilatus dort regiert, an der Macht war. Genauso wie die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu. Und der Kaiser Augustus ging ein Gebot aus. Also du kannst ganz genau ausrechnen, wann das passiert ist, wo das passiert ist. Es ist jetzt amtlich, dienstlich. Gericht ist dienstlich, amtlich. Es sind Autoritätspersonen, die hier agieren. Wenn Gott was macht, macht er gründlich, genau und exakt. Auch in deinem Leben, in unserem Leben. Der Prozess vor Pilatus ist Gottes Prozess. Eigentlich steht Gott über ihn und Gott ist der Drahtzieher. Pilatus, der Stellvertreter des römischen Imperiums, verurteilt Jesus, weil nichts anderes übrig bleibt. Er gibt frei zur Geißelung, macht, was ihr wollt jetzt, und er wäscht seine Hände in Unschuld. Du siehst also, was hier beim Gericht, er sagt, ich habe keine Schuld an diesem Mann. Hab nichts zu schaffen mit ihm, der gehorcht seiner Frau. Der tut, was seine Frau im Traum bekommen, hat nichts zu schaffen mit ihm, wäscht seine Hände in Unschuld. Dann sagt der hohe Priester, ja, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Und die wissen auch nicht, der betet in Unwissenheit als hoher Priester. Der weiß gar nicht, was er plappert. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Der bittet um, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder, denn das ist, was uns rettet, was uns erlöst, nicht, dass uns zu Gottesmördern macht. Und wir müssen weg von dieser Gottesmord-Theorie und Theologie. Sein Blut kommt auf uns. Wir werden erlöst durch das Blut Jesu Christi. Halleluja. Die Juden werden erlöst durch das Blut Jesu Christi. Nur das Blut Jesu rettet sie und heilt sie. Das ist mein Blut, das Blut des Neuen Testaments, für euch vergossen. Sein Blut kommt auf uns und unsere Kinder. Weißt du, wir schieben gerne die Schuld auf jemand anders. Aber hier hat Gott alles in der Hand. Er leitet diesen Prozess. Die Kreuzigung ist ein geschichtliches Datum, gelitten unter Pontius Pilatus. Es ist wirklich ein wirkliches Leiden, ein wirkliches Sterben gewesen. Und nur eine Geschichte. Er hat gelitten und hat wirklich gelitten. Mit großem Geschrei, heißt es im Hebräerbrief, betete er. Mit großem Geschrei, dort im Garten Gethsemane, schwitzte Wasser und Blut, hat gelitten. Und das war nicht irgendwie ein verkleideter Halbgott. Er war Mensch, hat als Mensch gelitten, wurde an Gebärden wie ein Mensch entdeckt, musste sogar verraten werden, weil man nicht wusste, wie sieht der Junge aus. Nur durch einen Kuss wurde hingeführt, wurden die Henker oder die Polizei, damalige Polizei hingeführt. Judas hat ihn verraten, Jesus hat genauso ausgesehen wie irgendein jüdischer Mensch damals in Palästina in der Zeit. Das ist er, den ich küsse. Es war Mensch, der gelitten hat, nicht der Halbgott. Jesus hat nirgendwo rausgestellt, ich bin Gott. Ich bin göttlich. Das, was die Esoteriker und Gnostiker rausstellen. Jesus war nicht göttlich. Er war ganz menschlich. Er war müde, hat Hunger gehabt. Als es ihn hungerte, heißt es, da kam der Teufel und versuchte ihn. Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er jetzt uns helfen, die wir versucht werden. Jetzt, er kann sich mit uns identifizieren, weil er als Mensch versucht wurde. Weißt du, wenn er als Halbgott versucht worden wäre, er hätte uns nicht verstanden. Und wir hätten ihn nicht verstanden. Ja, du kannst leicht lachen, bist ja Halbgott. Aber er war Mensch, und zwar 100%. Ein Gebärden als ein Mensch erfunden. Ein Prozess. Am Kreuz legte nachher die Menschlichkeit ab. Der Prozess Jesu war offiziell. Jesus ist gekreuzigt worden und nicht einfach durch jüdische Selbstjustiz, dass man ihn auf der Straße unterwegs erwischt und steinigt. Nein, es war alles offiziell. Zuerst Herodes, dann Pilatus. Es war eine politische Sache. Die Führungsschicht der Juden hat ihn dahingegeben, den Römern überlassen. Er ist gestorben. Er ist nicht scheintot gewesen. Weißt du, es ist so wichtig zu wissen, Jesus war nicht scheintot, wie manche behaupten, dass er nach Indien dann gehen könnte, als Guru wieder zurückkam. Er war nicht scheintot, er war wirklich tot. Und Pilatus, der sagte, das kann doch nicht möglich sein, der ist noch nicht gestorben. Und der römische Soldat schiebt dann die Lanze rein und Wasser und Blut kommt. Und das war für ihn das Zeichen, er ist tot. Er war also offiziell tot. Er wurde auch offiziell vom Kreuz genommen. Josef von Arimathäa und Nikodemus gehen hin und fragen ihn, den Pilatus, können wir jetzt den Leichnam vom Kreuz nehmen? Pilatus gibt die Genehmigung. Und weißt du, das passiert alles so merkwürdig, alles geplant in der Regie Gottes, in diesem Drehbuch Gottes, in der Agenda Gottes. Alles passiert so, wie Gott es gewollt hat. Er wird sein Grab bei Edlen finden. Und weißt du, damals wurden Verbrecher irgendwo verscharrt oder den Geiern übergeben. Aber Jesus ist nicht irgendwo verscharrt worden, sondern er hat bei Edlen sein Grab gefunden. Josef von Arimathäa hat eine extra Höhle für sich ausgeschlagen gehabt und gekauft gehabt. Dort wollte er beerdigt werden. Aber jetzt kommt Jesus dort rein. Sein Leben ist von Gott geplant gewesen. Von erster Sekunde bis zur letzten Sekunde. Gottes Prozess besteht aus reinen Zulassungen. Und wenn du jetzt in diesem Prozess Gottes bist, rechne damit mit Gottes Zulassung. Gott lässt es zu. Gott lässt es zu, dass du das durchlaufen musst. Jesus blieb nichts erspart und du wirst mit Christus mitgekreuzigt. Dir bleibt auch nichts erspart. Sei nicht so fromm. Sei nicht so religiös. Uns wird nichts erspart bleiben. Du kannst nichts dagegen machen. Du stehst da und muss alles hinnehmen. Die Zulassung Gottes ist nicht nur die Kreuzigung, sondern die Zulassung Gottes ist auch die Auferstehung. Halleluja. Und sind wir mit Christus gekreuzigt worden, so werden wir mit Christus auch auferstehen. Am nächsten Tag lebst du wieder und lachst und hast wieder alles vergessen. Und hast gesagt, Mensch, wie konnten wir so blöd sein? Und machst wieder weiter, gehst wieder dorthin und predigst auf dem Marktplatz, wie Petrus hier es getan hat. Gottes Zulassungen ist nicht nur, dass das Negative, das von ihm zugelassen ist, sondern auch das Positive, die Segnungen, die Herrlichkeiten, die Freuden, der Friede, das Gedeihen, das Wachsen, die Entwicklung, das Reifen. Wer was Gutes haben will, der muss auch das Negative im Kauf nehmen. Ganz klar. Die Erniedrigung, die Schwierigkeiten, die Zulassung Gottes. Wer Siege feiern will, der muss kämpfen. Und zwar eine ganze Sache. Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen, steht in meiner Bibel. Und wenn du nicht glaubst, was in der Bibel drinsteht, streich's aus, schneid's aus. Du wirst sehen, wie dick deine Bibel am Schluss ist. Da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Wer also Siege haben will, der muss kämpfen. Ohne Kampf kein Sieg, ohne Tod keine Auferstehung. Du wirst auferstehen, aber musst denken, du musst auch sterben vorher. Nur das, was gestorben ist, das wird auferstehen. In 1. Korinther 15, Vers 3. Denn als erstes habe ich euch weiterzugeben, liebe Brüder, was ich empfangen habe. Denn Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Also er starb, so wie Gott vorgeschrieben hat. In der Bibel passiert oder im Heilsplan Gottes passiert alles nach der Schrift. Gott macht nichts mündlich. Pass auf, wenn etwas mündlich passiert und nicht in der Bibel drinsteht, ist vom Teufel. Der Teufel kommt mündlich zu Jesus. Bist du der Sohn Gottes? Aber wie antwortet Jesus ihm? Es steht geschrieben. Und dann zitiert er und sagt ihm noch, wo es geschrieben steht, womöglich. Wie heißt das hier? So ist, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist und am dritten Tag auferstanden ist, nach der Schrift. Immer nach der Schrift. Dein Leben muss nach der Schrift ausgerichtet werden, Bruder, Schwester. Dann bist du mit Jesus identisch. Muss immer wieder versuchen, ja, das bin ich, das meint mich, das durchlebe ich gerade. Nach der Schrift, dein Drehbuch und das Drehbuch Jesu ist festgeschrieben. Da sitzt der Regisseur irgendwo und liest mit, ob das alles so abläuft, wie es ablaufen muss. Und dann, wenn du nicht mehr weiter weißt, da steht die Soufflöse da und sagt dir vor, wie dann weiter gesagt wird, das ist der Heilige Geist. Nach der Schrift, nach dem Protokoll. Und da wird ein Protokoll angelegt. Die Kreuzigung Jesu, da wurde, oder das Gericht, das um Jesus herum wurde ein Protokoll angelegt. Hier lief alles nach Plan. Brüder und Schwestern, unser Leben läuft nach Plan. So wie Jesu Leben nach Plan abgelaufen ist. Wir sind in einem Prozess drin. Du kannst strampeln, so viel du willst. Es läuft nach Plan. Jesus wurde nicht irgendwo verscharrt. Er blieb nicht am Kreuz. Seine Knochen wurden nicht gebrochen, wie bei den zwei anderen, den beiden Schächern. Jesu Knochen wurden nicht gebrochen. In der Bibel stand, und seine Knochen werden nicht gebrochen. Sonst wäre Jesus als Krüppel auf diese Welt gekommen, nach der Auferstehung womöglich, was weiß ich. Nur nebenbei, lass deine Fantasie walten. Nein, er wurde begraben, fand sein Grab bei hohen Leuten. Gott hat alles in der Hand, bis zum Schluss, bis zu der Himmelfahrt. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Willst du mit Christus mitregieren und dort sein, wo Jesus ist, dann geh den Weg des Kreuzes. Und Gott hat keinen anderen Weg für uns als Menschen, für niemand. Wir müssen alle, wenn wir Diamanten werden möchten, ohne dem atmosphärischen Druck alles ertragen. Wir sind alles nur Dreck, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung. Aber der Druck macht uns zu Diamanten, zu Perlen. Der Druck, die Spannungen. Wenn Gott etwas in der Hand nimmt, wenn sein Programm anfängt zu greifen, zu handeln, dann gibt es keine Zufälle mehr. Zufälle und Schicksal, das ist nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Zufall. Es gibt keinen Zufall. Es ist alles genau von Gott vorgesehen und geplant. Gott macht immer eine ganze Sache, bringt alles zu Ende. Er fängt an, ganz klein, in Schwachheit, gering, aber es wird immer größer und steigert sich und steigert sich. Du kannst dich ihm ruhig überlassen. Er gibt das Wollen, das Vollbringen. Beides gehört dazu von ihm. Bei dem Einzug in Jerusalem, Palmsonntag, ich will nachher euch eben so ein Wedel geben. Ich hoffe, dass ihr das nach Hause heil und gesund bringt. Einfach, normalerweise soll ich euch eine Palme geben. So richtige Palme aus da, irgendwo aus Engedi. Oder aus der Nähe von Jerusalem. Nein, aber das reicht auch, das hängt es auf. Es ist in der Gemeinde gesegnet worden. Das soll dann so ein Zweig sein. Und auch wenn es nicht ausschlägt bei euch, es ist auch dahingestellt, aber so ein Zweig, Erinnerung, ich habe ein Zeichen von der Gemeinde. So wie damals die Jünger gerufen haben, brachen Zweige einfach ab. Die haben nicht komplizierte Sachen gemacht, die haben einfach Zweige abgebrochen. Diebstahl natürlich oder Schändung der Natur. Die haben es abgebrochen und gepriesen, ihre Kleider ausgezogen, ausgelegt, damit der Herr einen roten Teppich hat. Die Begeisterung für Jesus. Und ich sage euch eines, lasst es das ganze Jahr über irgendwo diesen Zweig liegen, auf dem Schrank oben, über Bilderrahmen oder wie auch immer, lasst es trocken sein. Weißt du, wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das ist nicht nur ein Fetisch oder sonst irgendwas. Nein, ich nehme es im Glauben. Jesus ist der Messias, der Heiland, mein Heiland. Und wir haben am Palmsonntag über Jesus gesprochen und wir nehmen die Atmosphäre mit. Die Freude mit. Und wir wedeln da. Und wenn der Teufel kommt, nimm die Rute. Und jag ihn raus. Ja, du solltest Mut haben. Martin Luther hat den Tinter in Fass genommen und nach ihm geworfen. Und dann solltest du uns so ein kleines Stückchen noch bewegen können. Aber weißt du, wir müssen etwas tun, um Satan zu widerstehen. Ich möchte dir nur etwas in der Hand geben. Damit du handelst. Damit du nicht zitterst und bebst und sagst, ich habe keine Waffe. Gott fragt, was hast du in der Hand? Zu Moses sagt er, oder Moses sagt, ich habe nur einen Stock in der Hand. Na gut, bitte, kein Problem. Nimm diesen Stock und schlag das Wasser. Schlag das Wasser. Und die Fluten teilten sich. Wir sollen die Waffen, die Gott uns gegeben hat, gebrauchen. Er sagt, was ist denn das? Schon wieder was Neues. Wir haben in der Bibel so viele Dinge. Die leeren Krüge beim Gideon. Zerschlagt sie, macht Krach. Lass es in Scherben gehen, macht Krach. Und dieser Krach verursacht, dass die Feinde, die Midianiter hören, Mensch, eine riesige Armee kommt an, Elefanten. Der Hannibal kommt. Nein, nix. Die haben nur ihre Krüge zerschlagen. Das, was nichts ist. Gott gebraucht Dinge, was nichts ist. Hier, Prozess Jesu. Was soll? Keine Schönheit, nichts Besonderes. Zerschlagen, zerschunden. Aber gerade das ist, was Gott gebraucht. Was nichts ist vor der Welt. Ich mache euch Mut. Habt Mut einfach, seid kühn. Gott gab uns einen Geist der Kühnheit. Einfach Dinge zu tun in unserem Umfeld. Satan, hier hast du nichts zu melden. Wir müssen ihm widerstehen, fest im Glauben. Und dann nimmst du die Rute. Muss ich auch so seine Rute nehmen. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert rauszukriegen. Oder ist das ein richtiger Stock? Mein lieber Mann, da gehst du durch deine Wohnung und treibst die Dämonen aus. Da muss nicht der Pastor kommen und euch die Wohnung heiligen und segnen. Dann nimmst du die Rute und sagst, Teufel, raus hier, raus, 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 raus. Ja, wir haben Waffen, aber unsere Waffen sind geistlicher Art. Unsere Waffen sind nicht menschlicher Art. Raus mit euch. Verstehst du, du machst ein bisschen Luftbewegung. Wir sollen etwas tun. Wir sollen nicht zugucken. Ich habe Angst. Gebrauch die Rute. Und Gott wird mit einem eisernen Besen die Erde reinigen. Und du fängst schon an mit Weidenkätzchen. Du fängst schon mit Weidenkätzchen. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Wenn du hier im Glauben etwas tust, Moses hat die Hände hochgehoben und das Volk Gottes siegte. Sanken seine Hände, siegte der Feind Amalek. Und was soll das? Emporgehobene Hände? Soll das was wirken? Nein, die unsichtbare Welt nimmt wahr, was wir denken, was wir fühlen, was wir glauben. Dann sagt Jesus, solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Lass deinen Verstand bleiben. Wir siegen im Glauben und nicht im Verstand. Das, auch wenn du jetzt die ganze Geschichte von Golgatha sagst, ich kann das nicht begreifen, das ist so viel Kutt und Muddel, so viel Durcheinander, das ist so verwirrt. Und es ist verwirrt. Dass man bis heute rätselt, Bücher könnte man schreiben darüber. Und doch, es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist manchmal nackt und hart. So mit der Kreuzigung ging der Prozess Jesu weiter. Er ist hinabgestiegen. Er ist noch nicht fertig. Ich bin auch noch nicht fertig. Er ist hinabgestiegen bis an die untersten Orte der Unterwelt. Verstehst? Wir denken, jetzt ist er tot. Nein, Jesus hat, als er seinen Geist aufgegeben hat, war er so aktiv. Hat das Gefängnis gefangen genommen, hat dort auch den Geistern gepredigt, liest 2. Petrus. Und das alles, als die Maria ihn salbte, sie hat ein gutes Werk an, Maria Magdalena, als sie ihn salbte, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jetzt ist Christus der Gesalbte, aber der muss bis runter an die tiefsten Orte der Unterwelt. Und er musste diesen Weg gehen. Und Bruder und Schwester, auch wir müssen, wenn wir mit Christus mitgekreuzigt sind, das ist nur Holz. Aber wenn wir mit Christus gekreuzigt sind und mit Christus gestorben sind, wir müssen auch an die untersten Orte der Unterwelt, wir müssen Dinge miterleben und wir müssen eines erfahren, und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, werden mich nicht überwältigen. Ich gehe runter, egal wie das Feuer bläst, selbst wenn 7-mal heißer der Ofen ist. Der Teufel kann mir nichts anhaben. Und du tröstest dich in Jesus. Ärgernisse müssen kommen. Das ist wahr. Die Hölle muss losgelassen werden. Und es war schlimm. Und das Schlimmste war, was Jesus alles da durchmacht in seiner Verletzung, seiner Erniedrigung, seiner Verhöhnung von seinem eigenen Volk im Namen des Gesetzes. Verlassen von seinen engsten Mitarbeitern, verraten, verleumdet. Alles Plagen, Scherereien. Die müssen kommen, die bleiben einem nicht erspart, ihr Lieben. Aber tröste dich mit Jesus. So wie er gekämpft und gesiegt hat, so darfst du kämpfen und siegen. Nur durch das Kreuz kriegst du die Krone. Kreuz und Krone. Beides gehört zusammen, nicht zu trennen. Du kannst nicht die Krone wollen ohne ein Kreuz. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gottes Prozesse sind immer etwas Ungewöhnliches. Der schwache Mensch, der leidet und sagt, oh, ich halte es nicht aus, ich habe Angst. Aber der Herr sagt, sei getrost, fürchte dich nicht, ich habe die Welt überwunden. Und der in euch ist, ist stärker als der in der Welt. Hab keine Angst, nimm deine Rute und sag zum Teufel mit euch. geht nach Hause, vertreibt die unreinen Geister. Das hat Jesus ja gesagt, wie soll man das machen? Wir sind ja gefordert in der Sache Gottes. Der Prozess geht weiter. Auf Kranke werde ich die Hände legen. Vielleicht wirst du jemanden besuchen und sagst, guck mal her, oder jemand kommt zu dir und dann sagst du, hör mal, ich will den Stab Gottes auf dein Leben legen. Und du betest. Du kannst natürlich dich selber drauflegen. Wäre natürlich so wie Petrus bei der Tabea. Aber du kannst sagen, einfach wir glauben, wir vertrauen Gott. Wir haben Hoffnung in Gott. Und wir legen es im Glauben. Und der Glaube ist es, was den Unterschied macht. Nicht das Verstehen und das Begreifen. Der Glaube. Das sind die Prozesse. Du löst etwas aus. Weißt du, manchmal denkst du gar nicht, was du auslöst in der unsichtbaren Welt. Was manchmal so ein kleiner Zweig ausmacht. Ein kleines Wort. Ein kleiner Gedanke. Das löst eine Lawine aus. Ein kleiner Gruß. Vielleicht nimmst du für jemanden mit und sagst du, bei uns in der Gemeinde hat man darüber gebetet, die Zweige gesegnet und dieser Zweig soll bei dir auch Frieden ausstrahlen. Und wenn du mit dem Teufel zu kämpfen hast, mit Krankheit zu kämpfen hast, dann nimmst du und jagst die ganzen Krankheitsgeister, Armutsgeister, komplexe Geister, jagst du alles zum Teufel. Schlag dich nicht selber. Weißt du, es gibt manche Leute, die geißeln sich selbst. Du sollst den Teufel geißeln und nicht dich selbst. So, der Prozess geht weiter. Wir sind nicht fertig. Wir sind nicht fertig. Weißt du, du musst Spott ertragen, erdulden, das hat Jesus erduldet, diesen Spott. Und du kannst sagen, ich nehme das nicht an, ich weise es zurück in Jesu Namen. Wenn die Leute dich verspotten, verachten und dich schlecht machen, und wenn der Ofen sogar 7-mal heißer gemacht wird, ich nehme es nicht an, der Herr ist bei mir von allen Seiten, umgibst du mich. In der schwierigsten, kritischen Situation ist dir Gott am allernächsten. In einer Todesstunde ist der Himmel dir am nächsten. Da siehst du schon die Engel singend. Und wir kommen dann am Bett, dich abzuholen. Gib dich nicht auf. Der Heilige Geist ist hier und er hilft dir. Weißt du, selbst wenn du am Boden liegst, der Herr will dich aufrichten. Und er will dich zum Ziel bringen, dort, wohin er dich haben möchte. Vielleicht bist du in diesem Prozess schwach geworden. Sagst, ich schaff's nicht mehr. Mein Gott, hilf mir. Gott führt in deinem Leben und meinem Leben, unserem Leben die Regie. Und er weiß, wie viel er dir auflegen kann und was du verkraften kannst. Manchmal denkt man, was mutest du den Menschen alles zu? Beulen, Tumore, Krebse. Was weiß ich, was Gott alles so zumutet. Und Gott, aber du hilfst mir auch in meiner Schwachheit. Du hilfst, du stehst mir bei. Und vielleicht weißt du heute noch nicht die Zusammenhänge, warum und weshalb und wieso das alles passiert. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Weißt du, um dich herum tobt die Hölle. Und du denkst manchmal, oh Gott, es wäre am liebsten, ich gehe jetzt auf Tauchstation. Ich tauche jetzt unter. Jetzt will ich niemanden mehr sehen. Aber du bist auch in der Tauchstation in Gottes Hand. Auch in der Tauchstation. Du bist in Gottes Hand. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Wisst ihr, das Böse ist nur vergänglich. Das Böse kann nicht viel an dir anhaben. Du bist erlöst durch Jesus Christus davon. Und Geschwister, seit Golgatha, seit diesem Prozess, du sollst mit emporgehobenem Haupt nach Hause gehen. Und sagen, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Wenn all das geschieht, sagt Jesus, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Diese Einsicht macht dich zu einem Überwinder, so wie Jesus. Orientier dich an Jesus. Der hat seinen Geist alles in die Hände des Vaters gelegt und hat Gott weiter vertraut und Gott hat dann diesen Prozess übernommen, für ihn gestritten. Und es ist nichts Schöneres, als das zu wissen, Gott streitet für mich, Gott führt mich rein und Gott führt mich raus. Gott führt mich rein und er führt mich raus. Gott lässt zu und er entlässt mich. Und du überwindest die dunklen Mächte, den Stress, das Negative. Wenn du auf den Gekreuzigten schaust, was der konnte, kann ich auch. Was der konnte, kann ich auch. Nicht nur wegen den Sünden, das ist wieder ein anderes Kapitel. Er nahm die Dinge hin, wie sie kamen. Er wusste, das steht alles im Drehbuch Gottes. Das musste am Schreibtisch Gottes vorbei, der Stempel wurde aufgedrückt, genehmigt. Alles, was bei dir passiert, ist von Gott genehmigt. Das ist von Gott genehmigt. und alles dient zur Verherrlichung Gottes. Und wisst ihr, die Sache Gottes wird nicht untergehen, egal wie mächtig die Hölle spuckt. Und Jesus hält sich daran, der Vater hat es geplant, der Vater hat es gewollt und ich bin in seinem Willen und mir geschehe, wie du gewollt hast. Dein Wille geschehe, nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden, auch hier in der Grube. Lukas 24, Vers 44. Und er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, denn Emmaus-Jüngern sagte, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Moses und den Propheten und in den Psalmen. Also nicht nur bei den Psalmen. Weißt du, wir sind so bei den Psalmen so glücklich. Halleluja, wunderbares Wort. Aber auch was bei den Propheten steht, was im Gesetz steht, was bei Mose steht, muss sich alles erfüllt. An dem Skript, was da geschrieben steht, da hat er sich gebunden. Und das wird Gott, Gott wird mich durchbringen. Halt dich an der Bibel. Es steht schwarz auf weiß. Was geschrieben steht, das wird Gott halten, das wird er tun. Und Satan wird nicht Recht bekommen, sondern das Wort Gottes wird Recht bekommen. Es steht geschrieben. Und Satan liest ab. Weißt du, solange du mit deinen Worten argumentierst, und nicht schriftlich argumentierst und sagst, hör mal hier, Paragraph sowieso, Vers sowieso, Kapitel sowieso, Buch sowieso. Da steht's geschrieben. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Soll ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Der Teufel zittert vom geschriebenen Wort. Das ist die Route, die wahre Route. Das andere ist nur Symbol. Darum du nicht immer die Bibel so zerfetzt und zerfletzt. Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor ihm. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Weißt du, Gott bindet sich auch, was geschrieben steht. Nach dem, was in den Büchern drin steht. Nur der Teufel ist so freischaffender Künstler. Jesus wusste ganz genau, jetzt ist meine Stunde gekommen. Jetzt halte ich das. Geht hinauf zum Fest, Johannes 7, Vers 8. Jetzt beginnt etwas Übernatürliches, etwas Großes. Jetzt ist die Zeit Gottes, jetzt ist Kairos. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt der Herr. Jetzt beginnt das Werk Gottes. Und jetzt beginnt dieser Prozess. Erster Prozesstag, zweiter Prozesstag, dritter Prozesstag. Und erst, wenn Jesus all das durch hat, ist er der Triumphator, der Sieger, der Überwinder. Es ist vollbracht. Und dann zerreißt der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Weißt du, da passiert so vieles in diesem Drehbuch. Und Gott erreicht das, was er erreichen wollte. Plötzlich sind Heilige in Jerusalem sichtbar. Die sind auferstanden durch die Erschütterung. Und Gott bekommt Recht. Und Gott verschafft Recht. Und Geschwister, in meiner Bibel steht es, Gott schafft Recht, die den Auserwählten, die zu Gott Tag und Nacht rufen. Lass nicht im Gebet nach. Hör auf, nicht zu beten. Bete Tag und Nacht und sag, mein Herr, mein Gott, bitte schaff mir Recht. So wie diese Frau, schaff mir Recht, schaff mir Recht. Schaff mir Recht, Richter. Und der Richter lässt sie erweichen. Und Gott schafft den Auserwählten Recht, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Philipper Kapitel 2, Vers 6 noch. Und das ist das Letzte, was ich heute noch lese. Am Wort Gottes. Er, der in göttlicher Gestalt war, das ist das ganze Prozess nochmals aufgerollt, in Telegrammstil. Er, der göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward ein Mensch gleich wie wir in der Erscheinung als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz, ließ sich schlagen, peinigen und was weiß ich. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist der Name Jesus. Und vor ihm müssen sich beugen alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist zur Ehre des Vaters. Wenn du mit Christus auf dem Stuhl sitzen möchtest, mit Christus regieren möchtest, musst du diesen gleichen Weg gehen, den gleichen Prozess mitmachen. Wo auch immer. Zu Hause, im Alltag, im Beruf, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und du musst dich selbst erniedrigen. Und wenn du dich selbst erniedrigst, wirst du erhöht. Da gibt es noch, es wäre eine Predigt für sich selber. Bleib das, was Gott in deinem Leben zulässt. Versuch niemand anders zu sein. Versuch auch niemand zu kopieren. Bleib an Original. Geh deinen Weg. Und wisse, wir sind im Prozess Gottes, alles mit allem miteinander, wir sind alle in der Entwicklung. Und wir kommen gut raus, wenn wir uns an Jesus halten, an diesem unserem Vorbild. Und bei den Gerichtsurteilen ist es dann so, wenn ein Urteil mal gesprochen wurde, dann wird dieses Urteil dann zitiert, Urteil sowieso und so weiter, beim Gericht sowieso, das ist jetzt auch für dich und mich rechtsbindend. Man kann sich immer auf diese Urteile berufen, die bereits schon stattgefunden haben, wo Gott Menschen gerechtfertigt hat. Gott sei mir Sünder gnädig und er ging gerechtfertigt davon. Da kannst du jetzt mit diesem Urteil nach Hause gehen und leben. Muss nicht große Gebete sprechen und große Sprüche klopfen. Nein, Gott sei mir Sünder gnädig. Und der geht gerechtfertigt und der andere leiert und leiert und leiert und leiert immer noch. Lass uns aufstehen und Gott preisen und Gott anbeten. Himmlischer Vater, ich preise dich, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du offenbart. Siehe, dein König kommt zu dir, hast du, o Herr, uns gesagt. Und dein Wort lehrt uns durch die Prophezeiungen. Du kommst ganz gering auf einem Esel. Herr, ich danke dir, dass du so nach Jerusalem einziehst, um zu demonstrieren, du bist der wahre König. Du bist der wahre Herr. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Herr, und wir loben und preisen dich und beten dich an. Halleluja, Halleluja. Ich segne die Kinder Gottes, die irgendwo jetzt Tiefe durchmachen müssen, die durch die Hölle hindurch müssen, aber du bist bei ihnen, denn du bist auch mit hinabgestiegen an diese untersten Orte der Hölle, der Unterwelt, und du wirst sie bewahren bis zum Schluss, und du wirst sie beschützen bis zuletzt, bis du bist deinen Jüngern treu geblieben bis zuletzt, und du wirst auch uns treu bleiben bis zuletzt. Danke, Herr, dass wir uns auf dich verlassen können. Halleluja. Können wir Amen sagen? Lass, und